Statt dem ersten Heimsieg gab es gestern leider nur ein 1:1 gegen den VfL Osnabrück an der Hafenstraße. Wir schauen uns das Spiel ganz genau an in unserem RWE-Talk und besprechen, woran es gelegen hat, welche Spieler gestern nicht so einen starken Auftritt hingelegt haben, aber auch welche Lichtblicke es gab. Außerdem nehmen wir nochmal die Gesamtentwicklung von RWE seit Beginn der Saison in den Blick und schauen, inwieweit die Mannschaft, inwiefern RWE den Erwartungen gerecht geworden ist und wo noch ein bisschen Luft nach oben ist.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres RWE-Talks. Mein Name ist Katrin Böcker, ich bin Redakteurin in der Essener Lokalredaktion der WAZ und mit mir im Studio sind die beiden RWE-Experten Martin Herms und Christian
Hallo.
Brausch.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ja, gestern hatten wir alle auf den ersten Heimsieg an der Hafenstraße gehofft. Es kam anders, es gab am Ende ein 1:1 gegen den VfL Osnabrück. Wir waren alle drei zusammen im Stadion. Martin, du saßt neben mir. Ich hatte das Gefühl, zwischendurch hast du mal stark geatmet und warst nicht so zufrieden. Am Ende so unterm Strich würdest du sagen, 1:1 ist okay?
Ja, vom Spielverlauf war es schon in Ordnung und auch leistungsgerecht, muss man sagen. Ich war so ein bisschen verwundert darüber, dass so mein Bauchgefühl, meine Einschätzung nicht übereinstimmte mit den Analysen, vor allem der Spieler nach dem Spiel. Rios Alonso sprach da etwa von einem sehr guten Spiel und Klaus Jasula war dann auch so ein bisschen genervt, als wir ihn drauf angesprochen hatten. Sagte, was wollt ihr denn? Es war gegen Osnabrück, gegen eine gute Mannschaft. Wir haben 1:1 gespielt. Ich kann so ein bisschen verstehen, dass Rios Alonso das jetzt so als Abwehrspieler gesehen hat, weil zugelassen hat Rot-Weiß Essen ja in den 90 Minuten nicht wirklich viel. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der VfL Osnabrück defensiv zwar sehr kompakt und stark war, nach vorne hin aber wirklich schwach war. Also denen fehlt wirklich ein Mittelstürmer, um in dieser Saison irgendwie oben mitspielen zu können. Wenn ich mir so Kai Pröger anschaue, dann kann Essen wirklich froh sein, dass er RWE vor allem hier abgesagt hat. Weil an die Leistung, die er mal an der Hafenstraße hier gezeigt hat, da kommt er nicht mehr ran. Also das war nach vorne hin vom VfL Osnabrück sehr dünn, von Rot-Weiß Essen aber eben auch. Ja, es war natürlich kein Feuerwerk. Mit Ball ist RWE sehr, sehr wenig eingefallen. Und so war es dann für die Zuschauer ein sehr unbefriedigendes Spiel. Ein Spiel ohne große Höhepunkte. Fußball teilweise zum Abgewöhnen, viel von Taktik geprägt. Muss man letztlich mit leben. 1:1 gegen Osnabrück ist keine Schande, aber ein wirklich gutes Spiel war das natürlich nicht.
Wie ging es dir, Christian? Würdest du es ähnlich einschätzen?
Ich fand es gar nicht so schlimm. Oder was heißt so schlimm? Ne? Also 1:1 gegen Osnabrück ist jetzt kein Ergebnis, für das man sich schämen muss. Es war ein sehr, sehr intensives Spiel. Du hast von der ersten Sekunde an gemerkt, dass beide Seiten wirklich richtig griffig in den Zweikämpfen waren, aggressiv. Und vielleicht ist auch deshalb wenig vor den Toren zustande gekommen. Und das, was du schon sagtest, es war halt wirklich kein fußballerischer Leckerbissen. Jetzt kam noch der Regen nachher dazu und es waren so viele Stockfehler. Der Ball war sehr, sehr viel in der Luft. Teilweise haben sie mit dem Knie und weiß ich nicht, wie den Ball gespielt. Und da kam wenig Spielfluss auf, sodass es wirklich teilweise nicht schön anzusehen war. Aber es war Flutlicht, es war Hafenstraßenwetter und dementsprechend ging es auch richtig zur Sache. Und dass dann am Ende ein paar weniger Torraumszenen dabei rumkamen, war dann die logische Folge. RWE kam gut ins Spiel, Osnabrück war dann in der zweiten Halbzeit der ersten Hälfte besser, hatte da einige Chancen. Einmal Glück gehabt, dass Jakob Golz einen eigenen Fehler ausgebügelt hat. Dann hat er noch einen nach vorne abprallen lassen. Also war auch, irgendwie war überall so ein bisschen der Wurm drin, aber Osnabrück hat bisher sehr defensiv überzeugt und dementsprechend auch waren sie hier schwer zu knacken. Und daher muss man am Ende mit dem 1:1 leben. Kämpferisch war alles in Ordnung, spielerisch noch viel, viel, viel Luft nach oben.
Wir gehen ein bisschen tiefer rein.
Szene des Spiels.
Christian, willst du mal starten? Welche Szene hast du mitgebracht?
Ja, es war der Elfmeter, weil er so ein bisschen die ganzen Probleme aufzeigt, die das Essener Spiel aktuell prägen.
Francis Bobary war das?
Genau, ist ein relativ dummer Elfmeter, den man aber geben kann. Viele Proteste außer vom Trainer gab es da nicht. Und war dann eben das, was Koshinat unbedingt vermeiden wollte. Er spricht ja viel darüber, was in der letzten Rückrunde alles so gut lief, wo sie 39 Punkte geholt haben, auch wenn die Ausgangssituation eine etwas andere war. Aber es gab da eben nicht diese vielen Elfmeter, die RWE aktuell verursacht. Es gab da nicht diese vielen Rückstände, die durch diesen Elfmeter dann auch jetzt wieder kamen, wo man hinterherlaufen muss. Und vor allen Dingen gegen defensiv starken Gegner macht es dann natürlich noch schwieriger. Und es war so ein Paradebeispiel, dummer Elfmeter, Rückstand. Und am Ende hat man dann zumindest noch einen Punkt geholt. Das zeigt, wo gerade die Probleme liegen und dass man einfach da stabiler werden muss. Denn man kann sich nicht jedes Spiel erlauben, irgendwie Elfmeter zu verursachen und immer im Rückstand hinterher zu geraten, denn sonst klappt es nicht mit den Zielen, weiter oben dabei zu bleiben.
Mhm. Nochmal fünfter Elfmeter jetzt, ne? Ja. In den 3 Spielen. Also Wiesbaden war ja auch einer dabei, 3 gegen Aachen.
Ja.
Das ist natürlich in der Summe viel zu viel. Also das ist dann nicht mehr Pech, sondern das ist dann Unvermögen und dann teilweise dann auch schlampig verteidigt dann in der Box. Das darf dir halt einfach auf dem Niveau nicht passieren, auch wenn die Szene ein bisschen unglücklich war.
Genau, ich finde. Kurz zur Erklärung nochmal. Also die Laufwege hatten sich da irgendwie so ein bisschen gekreuzt. Genau,
unten wurde dann am Fuß getroffen und ich hab, von uns aus war es wirklich schwer zu sehen.
Hat er clever angenommen.
Wenn man es nachher nochmal sich im Video angeschaut hat, dann kann man den schon geben. Und ja, passt dann zu der Situation, dass er einfach gerade permanent Elfmeter gegen RW gepfiffen wird.
Also alles irgendwie.
Wobei die alle berechtigt waren. Ist jetzt nicht so, dass bei den ganzen Elfmetern irgendeiner dabei war, wo du sagst, kannst du gar nicht geben.
Ja.
Das kommt ja auch noch dazu.
Bin auf Baba Grafatis Analyse hinterher gespannt, aber ich glaube auch, dass der Schiedsrichter-Experte da zu keinem anderen Entschluss kommen wird. Ja. Ist ja unglücklich, der Osnabrücker Spieler wollte das so und Böberi hat ihn nicht kommen sehen und wie gesagt, eine sehr, sehr eine unglückliche Szene, aber ja, so ein Schussdisziplin und Übersicht gehört da eben einfach dazu beim Verteidigen in der Box und 5 Elfmeter sind dann in Summe zu viel und die werfen dich dann natürlich zurück dann gegen so ein defensiv starken Gegner in Rückstand gerätst, dann kann man ja noch froh sein, dass man direkt im Anschluss den Ausgleich erzielt hat, sonst wäre es möglicherweise eine Niederlage geworden. Kannst du dir halt dann nicht erlauben und besonders ärgerlich. Ich kann auch Jakob Golz verstehen, der war total sauer nach dem Spiel. Ja. Sagte er, es kann doch nicht wahr sein. Also jedes Mal kriegt er hier Elfmeter-Tore.
Ja. Oder in Aachen sogar 2 in einem
drei,
Spiel.
3 waren sogar gegen Aachen, genau. 3 Elfer. Ja. Und muss man besser lösen, ganz klar.
Ja. Okay, welche Szene hast du denn mitgebracht?
Ja, keine eigentliche Spielszene. Es geht vielmehr so um diese Szenerie in der Schlussphase. Man hat es ja alle mitbekommen, alle, die im Stadion waren. Es wurde sehr, sehr ruhig in den letzten Minuten. Und es lag eben daran, dass auf der Westtribüne ein männlicher Fan gestürzt ist. Sah wohl am Anfang sehr, sehr übel aus. Es kam dann eben zu einem medizinischen Einsatz. Der Mann musste versorgt werden. Die gute Nachricht ist, dass er sich nicht schwerer verletzt hat. Es war wohl nur eine leichte Verletzung. Man konnte dann direkt Entwarnung geben. Aber wie das eben so ist in Fußballstadien, die Fanlager stellen danach den Support ein. Das haben beide dann auch vorbildlich gemacht. Und es wurde dann eben sehr, sehr still im Stadion. Und den eigentlichen Grund, den haben halt die Spieler auf dem Platz nicht erfahren. Und wir haben ja dann nach dem Spiel mit Klaus Jasula gesprochen und der hatte das dann auch Minuten danach noch nicht gehört und der übte dann so leise Kritik an den Fans, ne, weil er das natürlich auch nicht kennt, dass dann plötzlich der Support eingestellt wird, weil es so leise ist an der Hafenstraße. Er sagte, es hilft uns ja nicht, wenn alle schweigen und es keinen Support gibt. Und dann wurde er eben darauf hingewiesen, warum es tatsächlich so war. Fakt ist natürlich, förderlich jetzt fürs Essener Spiel war das nicht.
Ja.
Da haben noch so ein paar Prozentpunkte gefehlt. Alle haben ja so wirklich nach diesem Ausgleich, haben ja alle gedacht, boah, jetzt kommt RWE nochmal, jetzt geht nochmal ein Ruck durch diese Mannschaft. Und natürlich ohne die paar Prozentpunkte von der Tribüne.
Das ist gerade natürlich das, was den Spielern Rückenwind gibt in den letzten Minuten. Das gibt nochmal Rückenwind
und es sorgt ja so ein bisschen für Verunsicherung, weil du hast natürlich dann auch die notorischen Nörgler auf der Haupttribüne,
die dann
gerne mal pfeifen und motzen und rumschreien und das hat man dann alles so ein bisschen mitbekommen und selbst Uwe Koschinat ist dann mal so in Konflikt gegangen mit einem Fan, der hat sich dann umgedreht und sagt, was laberst du? So, und das erinnerte mich so ein bisschen an die Corona-Zeiten, wo du eben alles dann verstanden hast auf dem Platz. Und klar, das ist nicht förderlich, aber Fakt ist natürlich nicht der Hauptgrund dafür, dass Rot-Weiß Essen dieses Spiel nicht gewonnen hat, aber es war trotzdem so eine sehr, sehr kuriose Konstellation, die RWE natürlich nicht geholfen hat.
Mhm. Trotzdem Paradebeispiel dafür, wie sich Fußball in den Köpfen abspielt. Ne? Also die Spieler irgendwie mitkriegen, oh, irgendwie ist leiser und das sofort auf ihre Leistung beziehen oder auch darauf, dass irgendwas nicht stimmt. Und selbst wenn so ein Führungsspieler wie Klaus Gersula, der schon so viel erlebt hat, dann auf einmal anfängt nachzudenken, dann kann man ja vorstellen, was das bei den jüngeren Spielern eventuell verursacht. Und so waren die letzten Minuten auch. Man hatte das Gefühl, komplett platt. Es war auf einmal, wie als wenn ein Stecker gezogen worden wäre. Und vor der letzten Chance von Müsel, die hatte zwar RWE, aber wirkt das auf einmal, als wären alle konfus. Keine Ahnung, ob es dann wirklich daran lag, dass alle nicht verstanden haben, warum so leise ist. Und die denken, was ist denn jetzt hier gerade los? Aber war für mich das perfekte Beispiel, wie Fußball im Kopf entschieden wird. Ja,
genau, also die große Offensive kam nicht am Ende. Nee. So das, was man ja eigentlich von RWE kennt, dieser Hafenstraßenfußball, alle schmeißen sich nochmal rein in den letzten Minuten. Es war gar nichts mehr,
muss ich sagen. Und ich bin auch davon überzeugt, wenn die Osnabrücker das ein bisschen mutiger gespielt hätten, dann hätten die wahrscheinlich noch mehr Chancen gehabt, das Siegtor zu erzielen. Also die haben sich ja komplett darauf beschränkt, ne, dieses 1:1 zu halten. Und dann in den letzten Minuten der Nachspielzeit haben sie gesagt, komm, jetzt rücken wir doch nochmal vor, weil Essen doch nicht so richtig will oder kann. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht auf die Füße schieben. Rot-Weiß hatte sogar 2 Tage mehr Zeit zur Regeneration. Man hat ja schon am Freitag in Regensburg gespielt. Also es kann ja kein Grund sein. Es wurde 5-mal gewechselt, es kamen frische Kräfte rein. Also es kann ja wirklich nicht daran liegen, dass man platt ist, auch wenn es ein sehr, sehr intensives Spiel war.
Mhm. Wenn wir uns dann nochmal die einzelnen Positionen angucken, das hatte Uwe Koschinat auch in der Pressekonferenz angesprochen nach dem Spiel, dann gab es da vor allem auf den Flügeln so ein bisschen Baustellen, ne, Martin?
Genau, also Marvin Obus auf jeden Fall, ich habe ja auch extra nochmal nachgefragt, er ist dann überhaupt nicht ins Spiel gekommen, aber das Gleiche kann man natürlich auch über das Zentrum sagen, über Ahmed Arslan. Also ich glaube, wenn beide Spieler vor dem Spiel zur Fahndung ausgeschrieben worden wären, dann wären in der ersten Halbzeit nicht viele Hinweise aus dem Stadion eingegangen, weil gesehen hat man beide nicht in der ersten Halbzeit, in den ersten 45 Minuten. Nach der Pause wurde es bei Arslan besser, er hatte dann eine gute Aktion, diesen Steckpass auf Mause, diesen einen Schuss dann, der, wo einige schon gejubelt hatten, der aber nur das Außennetz gestriffen hatte. Das wäre nochmal so ein Arslan-Moment gewesen. Das fehlt ihm einfach momentan total in seinem Spiel. Solche Dinge hat er dann immer verwertet, aber momentan ja, will es einfach nicht laufen für ihn und so sieht natürlich dann auch insgesamt nicht gut aus. Und Obus, ja, er war überhaupt nicht im Spiel. Ich hatte echt gedacht, so Regensburg, 2. Halbzeit im Zusammenspiel mit dem erneut gestern sehr, sehr starken Michael Koska. Das sah in Regensburg ganz gut aus, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Obus war nicht drin, wirkte nicht bissig, nicht griffig, konnte sich, ja wirklich, ich kann mich an keine nennenswerte Szene erinnern.
Eine Flanke hatte er in der 2. Halbzeit, die mal das Zentrum gefunden
genau,
hat.
Genau, die ist dann knapp vorbeigegangen.
Ne? Ja. Aber es war schon wirklich so, dass besonders in der 1. Halbzeit, wenn es über rechts gefährlich wurde, war es über Koska. Mhm. Und zwar das meiste über links, wo Mizuta dann noch seine guten Szenen hatte. Die wurden dann auch im Spiel weniger. Aber ansonsten war es tatsächlich zu wenig. Und das spiegelt auch so die Bilanz im Moment wieder. Ne? Die ganze Offensive funktioniert noch nicht so, wie man sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Du hast Mause, 2 Spiele, kein Tor. Jansen ist überhaupt kein Thema. Potocznik hat 1 Tor geschossen gegen Aachen. Obus noch keins. Arslan 1 Elfmeter. Und dann hat man natürlich schon auch ein kleines Problem. Wenn jetzt nicht Rios Alonso oder Mustier ständig treffen würde auf einmal, dann wird es noch ganz anders aussehen. Und deshalb muss da eine Steigerung her. Und ja, hat dann so ein bisschen wirklich in den Schatten gestellt, dass Michael Koska sich so super entwickelt hat. Ne? Also das hatte ich nachher nochmal nachgefragt und hat auch ein großes Lob vom Trainer bekommen. Und das ist einer der Lichtblicke der letzten Spiele. Denn die Entwicklung ist wirklich, wirklich klasse. Also welche Dynamik der an den Tag bringt, auch seinen Offensivdrang. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass er 90 Minuten durchhält, nachdem er in Regensburg nach 50 Minuten Krämpfe hatte. Also das ist einer der Spieler, die zuletzt sehr viel Freude gemacht haben.
Thema Lichtblicke vielleicht nochmal. Also Hof auf jeden Fall, Koska auf jeden Fall. Da müssen wir natürlich auch noch über Yannick Hofmann sprechen, der überhaupt nicht im Kader war. Also schon eine sehr, sehr harte Entscheidung, weil im Sommer dachte man ja eigentlich, dass er so der Spieler ist, der höchstwahrscheinlich diese Eitschberger-Lücke füllen kann. Mhm. Das ist ihm noch nicht gelungen. Es gab da einige Defizite in den ersten Spielen, gerade auch in der Rückwärtsbewegung. Vorne sehr fehlerhaft, viele Ballverluste. Wie ich hörte, hat er in der letzten Woche dann auch nicht so gut trainiert. Und das führte eben dazu, dass er dann aus dem Kader gestrichen wurde. Für so einen, der aus der 2. Liga ausgeliehen worden ist, natürlich dann schon ein enormer Rückschlag. Aber klar, Koska hat es gut gemacht und natürlich Jasula haben wir erwähnt. Nach diesem Aachen-Spiel, das Zentrum hat das stabilisiert. Essen lässt kaum Chancen wieder zu. Das macht er sehr gut. Mustier blüht wieder ein bisschen auf, aber Rios Alonso, klar, nach wie vor hinten ordentlich. Aber ansonsten war es das auch, ne? Also momentan dann doch mehr Baustellen.
Mhm. Safi hat sich gestern auch schwer getan, ne?
Boah, also ich habe mir das nochmal genau angeschaut, wie Ramin Safi so gespielt hat, als er eingewechselt wurde. Und da ist mir dann wirklich eine Szene hängen geblieben in der Nachspielzeit, als er 2-mal den Ball verliert. Einmal ein Fehlpass und einmal wirklich ein schülerhafter Befreiungsschlag. Da ist er keine 15 Meter weit gekommen. Und noch viel schlimmer fand ich eigentlich so diese Reaktion. Normalerweise, wenn du einen Ball verlierst, gehst du ins Gegenpressing, versuchst den Ball zu holen. Aber das ist überhaupt nicht passiert. Der ist dann nur hinterhergetrabt. Man hat dann wieder aufgrund der Stille Uwe Koschinat hat richtig schreien gehört. Geh drauf. Also der war sowas von sauer. Aber er hat es nicht gemacht. Er ist nicht drauf gemacht. Also ich habe das dann als lustlos Auftritt betitelt. Sehe ich auch ganz klar so. Man hat ihm auf jeden Fall angemerkt, dass er mit seiner aktuellen Situation unzufrieden ist. Wobei ich das ein bisschen enttäuschend finde, denn in Regensburg hat er ja eine super Reaktion gezeigt. Ne? Das muss man auch mal sagen. In Regensburg kommt er rein, leitet dieses Tor ein, bereitet das überragend vor und wirkt auch sehr, sehr spritzig. Und an der Hafenstraße irgendwie merkte man dann schon, dass er nicht einverstanden ist mit der Entscheidung des Trainers, ihn aus der Startelf zu nehmen. Und ja, also das sage ich auch immer wieder jungen Spielern, die ich so trainiere, oder meinem Sohn, wenn er mal auf der Bank sitzt, du kannst gerne zu Hause sauer sein, aber wenn du auf dem Platz stehst und sei es nur für ein paar Minuten, dann musst du Vollgas geben, ne? Und das muss Ramin Safi selbstverständlich auch.
Zumal man ja weiß, wie toll Uwe Koschina so eine Reaktion findet. Der immer Spieler lobt, wenn sie reinkommen, Nils Kaiser zuletzt, wie der dann Gas gegeben hat und dafür Akzente gesorgt hat, und wie prickelnd gut er das findet, wenn ein Spieler dann so reagiert. Vielleicht hat Safi gedacht, das war eine einmalige Aktion in Regensburg, und in der englischen Woche kommt er danach wieder rein. Aber das war mit Sicherheit eine Aktion, mit der er sich jetzt nicht so viel Freunde gemacht hat. Wenn es am Wochenende wieder so sein sollte, dass er als Joker kommt, sollte er sich noch mal ein bisschen überlegen, wie dann auch seine Körpersprache danach ist.
Also man, die analysieren ja gerade am Tag danach das Spiel und schauen sich alles nochmal genau an. Und das wird auf jeden Fall Thema sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Mhm. Wir hatten ja letztes Mal auch drüber gesprochen, dass es den Eindruck machte, dass Uwe Koschinat jetzt so seine Startelf gefunden hatte. Es war ja diesmal auch genau die gleiche Aufstellung wie beim Spiel gegen Jan Regensburg. Seht ihr das nach diesem Spiel anders? Also glaubt ihr, dass da nochmal, also wahrscheinlich sowieso aufgrund der englischen Woche, aber auch so grundsätzlich nochmal durchrotiert wird?
Also ich gehe davon aus, dass er Tobi Kraulich jetzt nicht ewig auf der Bank lässt. Vielleicht kommt er für Schulz jetzt mal rein, obwohl Schulz seine Sache gut gemacht hat. Also da gab es jetzt auch nichts groß zu bemängeln. Und ja, ich habe ja selber gefordert, dass Marvin Obus einfach mal ein paar Spiele am Stück braucht. Allerdings sollte er dann jetzt schleunigst auch mal ein paar Akzente setzen. Und ansonsten könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass Aslan jetzt mal eine Pause bekommt und Müsel für ihn in die Startelf rutscht. Vorne gibt es immer die Chance, dass Mause und Kuba Potocznik einmal tauschen, denn war jetzt von beiden noch nicht so, dass sie die Bäume ausgerissen haben. Ansonsten gibt es nicht so wahnsinnig viele Ideen, was man machen könnte. Brumme fällt eventuell aus, der hatte Magenprobleme, musste sich fast übergeben. Da kann natürlich sein, dass Buberi jetzt am Samstag startet. Und ansonsten glaube ich nicht, dass so viel rotiert wird. Weil die machen jetzt auch trotz allem noch den Eindruck, jetzt, also Gersula 90 Minuten, muss hier 90 Minuten, dass sie auch noch mal ein paar Minuten auf jeden Fall am Samstag ordentlich hinkriegen.
Das ist die erste englische Woche. Ja. Also Thema Fitness sollte man da, glaube ich, nicht zu hoch hängen. Vielleicht in Einzelfällen. Mhm. Schulz sehe ich so ein bisschen anders. Ja, er hat das sehr solide gemacht, aber ich halte grundsätzlich Tobias Kraulich schon für den etwas stärkeren Innenverteidiger, eben weil er die Qualität im Spielaufbau hat. Und ja, er hat missgespielt gegen Aachen und auch in Wiesbaden war er nicht gut, aber trotzdem finde ich schon, dass wenn er sein Leistungspotenzial abruft, dass er der Mannschaft sehr, sehr helfen kann. Da muss man vielleicht mal schauen. Der hat natürlich auch eine Krawatte gezogen, ist jetzt überhaupt nicht zum zweiten Mal zum Einsatz gekommen, völlig klar. Das sind eben so diese Härtefälle, die der Trainer jetzt moderieren muss. Ansonsten vorne Mause fand ich verbessert. Im Vergleich zu Regensburg. Ja. Sein Anlaufverhalten hat mir gut gefallen, sehr, sehr aggressiv. Er ist draufgegangen, wirkte so ein bisschen spritziger, ein bisschen beweglicher. Klar ist natürlich dann, aus den beiden Dingern muss er was machen. Ne? Also er kommt völlig frei zum Abschluss.
Der gerade zweite, der erste hat er wirklich einen riesen Strahl rausgeholt. Ja. Aber der zweite war komplett zentral.
Ja, aber du musst wenigstens das Tor treffen. Ja. Ne? Also der muss, das zwei Versuche, einmal muss das Tor treffen. Das wäre dann so der Dosenöffner gewesen, so für die Mannschaft als auch natürlich dann für ihn persönlich. Fakt ist, man hat jetzt eine leichte Steigerung erkannt. Ich denke schon, dass er jetzt nochmal starten wird. Und ja, da kann man nur hoffen, dass da bei ihm der Knotenplatz. Ansonsten würde ich erstmal alles so lassen. Aslan glaube ich nicht, dass er ihn draußen lässt. Ich denke schon, dass er noch Kredit hat. Aber klar, natürlich muss auch er langsamer liefern. Er definiert sich über Scorerpunkte und ja, die fehlen Rot-Weiß natürlich. Ne? Gerade solche Einzelaktionen, wenn wir schon bei der Rückrunde sind, da hat er häufiger mal Spiele entschieden durch einen genialen Schuss. Jetzt landen die eben am Außennetz. Also so ein bisschen Zeit sollte man ihm schon geben. Ich weiß, er wird sehr kritisch gesehen, aber ich glaube schon, dass er noch mal jetzt gegen Rostock sich zeigen darf.
Okay, dann gehen wir mal noch ein bisschen tiefer in die Analyse.
Top-Thema der Woche.
Und zwar wollen wir mal ein bisschen über die Entwicklung seit Saisonstart reden. Wir wissen, es ist immer noch früh in der Saison. Es gab 6 Spiele und natürlich hat die Rückrunde letztes Jahr gezeigt, dass sich alles auch ganz schnell mal ändern kann. Trotzdem wollen wir da jetzt mal ein kleines Fazit ziehen. Die Mannschaft ist ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, oder? Jetzt aktuell Tabellenplatz 9, Mittelfeld. Da hatte man, auch wenn es natürlich nie offiziell so formuliert wurde, man hatte sich da mehr erhofft, oder?
Man wollte sich verbessern und wir kriegen ja auch öfters mal einen auf die Mütze, wenn es heißt, wir sind die Einzigen, die vom Aufstieg sprechen. Machen wir ja gar nicht. Wir sagen nur, RWE muss sich verbessern. Das heißt, sie müssen eine konstantere Saison spielen. Sie müssen meiner Meinung nach unter den ersten 5, 6 Teams landen und relativ lange weit oben mitspielen, so dass die Saison nicht zu früh irgendwie zu den Acken gelegt werden kann. Und das müsste mit dem Kader drin sein. Und Uwe Koschinat hat sich ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass es eine spielerische Entwicklung auch gibt. Dass man nicht nur diesen defensiven Ansatz wählt, der letztes Jahr der richtige war, um die Klasse zu halten, sondern dass man jetzt auch ein bisschen mehr selber fürs Spiel tut. Und da tut sich die Mannschaft schwer bisher. Das heißt, diese spielerischen Ansätze sind noch nicht so da, wie er sich das erhofft hat. Dann hat er irgendwann jetzt von der Dreierkette auf die Viererkette umgestellt, wo die Mannschaft sich ein bisschen wohler fühlt. Aber es gibt halt trotzdem diese Aussetzer, die wir vorhin schon mal angesprochen haben. Die Elfmeter, die verursacht werden, dadurch die Rückstände, denen man hinterherlaufen muss. Und so greift einfach noch längst nicht ein Rad ins andere. Und das muss er jetzt mit seiner Mannschaft schnell hinbekommen, dass diese spielerische Entwicklung das eine ist, aber auch, dass die Mannschaft wieder eine Sicherheit ausstrahlt, eine Konstanz an den Tag legt, um dann auch die etwas höher gesteckten Ziele erreichen zu können.
Also mir persönlich wird viel zu viel über diese Rückrunde gesprochen, auch von Seiten des Trainers, muss ich ehrlicherweise sagen. Er sagt zwar immer, ich sollte das nicht tun, aber er macht es trotzdem immer wieder. Du kannst das nicht miteinander vergleichen. Er hat in der Rückrunde eine Mannschaft übernommen, die zuvor in 17 Spielen 34 Gegentore kassiert hatte. So, und die akut in Abstiegsgefahr stand. Und da ging es darum, die Mannschaft zu stabilisieren. Und da war dieser Ansatz ganz klar der richtige. Die Truppe zu stabilisieren, ist dann auch gelungen, mehr über Umschaltmomente zu kommen. So, und jetzt geht es eben darum, jetzt hat man eine ganz andere Konstellation und jetzt sieht man, wie schwer eben der Schritt ist zu einer Spitzenmannschaft. Und das ist ein ganz gewaltiger, der erfordert natürlich ein bisschen Zeit, aber Fakt ist, dass ich spielerisch momentan nicht wirklich viele Lösungen sehe auf dem Platz. Also man hat nach Aachen gesagt, man muss die Defensive wieder stabilisieren, man muss ein bisschen Risiko rausnehmen, aber die Lösung kann ja auch nicht sein, dass man fast jeden Ball nur lang nach vorne spielt. Also das kann nicht das Spiel von Rot-Weiß Essen sein. Da muss das Trainerteam natürlich andere Lösungen mit Ball finden, weil man hat eben das Potenzial. Man hat auch hinten das Personal, um sauber aufzubauen. Man hat ballsichere Leute. Kraulich, Rios Alonso, Koska, ein sehr guter erster Kontakt, gefällt mir wirklich gut. Brumme, ne, Jasula Mustier, das sind ja durch die Bank durch alles wirklich technisch versierte Spieler, mit denen du anders spielen kannst. Und ich bin so ein bisschen auf den Satz gestoßen von Uwe Koschinat vor dem Spiel, als er sagte, ja, er priorisiert schon so die defensive Stabilität. Das ist die Frage natürlich der Philosophie, ob man das im Verein so möchte. Ne? Also grundsätzlich ist so diese Spielidee eine, die müsste im gesamten Verein geklärt sein. Also ich finde, von der Jugend bis zur ersten Mannschaft musst du eine klare gemeinsame Philosophie verfolgen. Und wenn du oben anklopfen willst, dann kann natürlich nicht das Hauptaugenmerk auf der defensiven Stabilität liegen. Da musst du schon mit Ball ganz andere Lösungen finden.
Obwohl Rostock zumindest gerade auch defensiv unglaublich stabil steht, ne, und da vielleicht diesen Stil pflegt. Also generell kann man das ja so machen, da muss man es nur so kommunizieren. Das Problem ist, dass die defensive Stabilität nicht da ist, dass offensiv diese spielerische Entwicklung, die nicht so richtig vorhanden ist und die wird ja propagiert, dass die eigentlich da sein soll. Wenn er von Anfang an gesagt hätte, wir verändern erstmal nichts an unserer Spielweise. Wir haben aber eine Mannschaft, die trotzdem oben mitspielen kann. Dann wäre es ja das eine gewesen. Aber das eine wurde gesagt und das wird noch nicht so mit Leben gefüllt.
Du hast es gesagt, Christian, es geht gegen Rostock am Samstag. Wieder ein Heimspiel. Und die Rostocker werden wahrscheinlich mit breiter Brust auftreten, weil sie gestern endlich mal wieder gewonnen haben, 2-1. Was erwartest du denn da für ein Spiel?
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass sie gegen 60 gewinnen, weil vorher war es auch so eine Saison, die bisher noch nicht so gut lief für Rostock. Ne? Das 0-0 in Osnabrück zum Start der englischen Woche war eher glücklich. Da haben sie in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr aufs Tor geschossen und wurden von Osnabrück dominiert. Und jetzt haben sie aus dem Nichts quasi eine Glanzleistung an den Tag gelegt. Mit Cedric Harenbrock, erste Mal in der Startelf. Und
trifft dann bestimmt wieder auch.
Wurden von allen gefeiert. Also der Trainer war begeistert. René Riedlewitz, Ex-Profi, hat sich begeistert gezeigt, wie sie lange Zeit da gespielt haben und was sie für eine Form an den Tag gelegt haben. Und ist natürlich jetzt nicht zwingend gut für RWE, dass da eine Mannschaft mit so einer breiten Brust kommt und jetzt gezeigt hat, was sie kann. Trotz allem, Uwe Koschnitt hat es gesagt, muss jetzt irgendwie der erste Heimsieg her. Wichtig, einmal in Führung gehen und dann so ein Spiel vielleicht mal runterspielen, wie es dann in der Rückrunde, auch wenn wir jetzt wieder daran anknüpfen, wie es da gelungen ist. Aber es wird jetzt ein anderes Spiel, als ich es vor ein paar Tagen noch erwartet hätte. Denn jetzt kommt eine Mannschaft mit vielen Fans im Rücken und mit einer guten Leistung, die jetzt zeigen will, dass es auch auswärts so kann.
Also es ist natürlich eine extrem schwere Aufgabe für RB, weil für mich zählt Hansa Rostock aufgrund des Etats, aufgrund des Spielermaterials ganz klar zu den Aufstiegsfavoriten. Sind nicht gut gestartet, möglicherweise kommt jetzt dieser Sieg gegen 60 auch zu Unzeit aus RWE-Sicht. Der Druck ist da. Es kann nicht der Anspruch sein, jetzt auch das vierte Heimspiel in Folge nicht zu gewinnen. Und wenn du es nicht tust, dann könnte es natürlich wieder unruhig werden, weil die Abstände werden dann immer größer. Also diese der Club aus der Nachbarschaft, der marschiert ohne Ende.
Welchen meinst du?
Diese irgendwas mit den Zebras da, ne? 6 Siege in Folge kann dann auch irgendwie kein Zufall sein. Ich weiß, dass auch in meiner RWE-Community sehr, sehr darüber diskutiert wird und nach dem Motto, ja, die werden noch abschmieren, kann ja vielleicht sein, aber 6 Siege in Folge sind erstmal ein Pfund und die spielen jetzt in Havelse, dann könnten es 21 Punkte sein. Das ist schon mal erstmal ein Brett. Ne? Und ja, Fakt ist, um über das Rostock-Spiel zu sprechen, natürlich hat RWE die Qualität, dieses Heimspiel zu gewinnen. So, und deswegen sollte man es auch nicht zu negativ sehen. Wenn sie dieses Spiel gewinnen, dann waren es in der englischen Woche 7 Punkte gegen sehr, sehr ordentliche Gegner. Ja. Dann ist das auch eine gute Bilanz, ne? Also sollte man jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Aber Fakt ist, man muss natürlich eine stetige Weiterentwicklung sehen, auch spielerisch. Gegen Regensburg oder generellen Ansätzen sieht man das ja immer wieder. Zweite Halbzeit Wiesbaden, Regensburg ab der 30. Minute. So, es sind ja immer zu erkennen.
Die ersten 20 Minuten waren gut. Nach der Pause kamen sie raus und haben richtig gut gespielt. Das darf man jetzt nicht komplett vergessen. Und man darf auch nicht vergessen, Rostock hat auch Druck, wenn man von Druck sprechen will nach den 6 Spielen, weil die sind punktgleich mit RWE. Die haben sich den Aufstieg auf die Fahne geschrieben. Die wollen hoch und haben bisher auch nicht so überzeugt. Das heißt, sollten sie in Essen verlieren, haben sie auch schon wieder einen ordentlichen Abstand nach oben. Also es ist jetzt nicht nur, dass Essen Druck hat, weil noch kein Heimspiel gewonnen wurde. Das gleiche gilt für Rostock auch wenn sie jetzt gegen 60 gewonnen haben. So, dass man das mal ein bisschen einordnet und nicht nur jetzt Essen den Druck zuschiebt.
Nein, die Auftritte waren ja gegen die guten Teams bisher ganz ordentlich. Also wenn man sich so die Punkteverteilung anschaut,
das
ist ja fast schon tragisch. Ne? Du holst einen Punkt gegen in Havelse, die gestern 6 Stück zu Hause bekommen von Ingolstadt. Die haben seit diesem Punkt alles verloren. Aachen verliert danach die beiden Spiele nach diesem Sieg an der Hafenstraße. Also ein Punkt gegen die beiden, das tut schon weh. So die Bilanz gegen 60, Wiesbaden, Regensburg, das ist ja alles okay, ne? Mhm. Diese Punkte fehlen jetzt natürlich in der Endabrechnung, völlig klar.
Ja, zwischendurch noch ein grandioser Auftritt gegen den BVB und dann immer, wenn man eigentlich damit rechnet, jetzt wird alles glatt laufen, dann klappt es irgendwie doch wieder nicht. Aber vielleicht klappt es am Samstag. Wir hoffen es mal. Wir werden auf jeden Fall am Montag im Talk wieder darüber sprechen. Ich bedanke mich bei euch hier im Studio, Christian, Martin. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut und zugehört haben. Und dann sehen wir uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao aus Essen.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.